Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Thorsten, in Cuxhaven, da überschlagen sich ja gerade die positiven Nachrichten, so wie ich das irgendwie wahrgenommen habe. In den Cuxhavener Nachrichten habe ich jetzt irgendwie gelesen, im Hafen wird es jetzt zwei weitere Liegeplätze geben. Titanwind macht noch mehr, Siemens Gamesa macht noch mehr, da entstehen etliche Arbeitsplätze in Zukunft. Cuxhaven wird ja richtig zu einer Großstadt, oder?
Ob Cuxhaven deswegen eine Großstadt wird, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall werden wir wachsen, und wir haben ja einen wichtigen Schritt gemacht mit der Liegeplatz 5 bis 7. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Wir haben hier sowieso schon Liegeplätze, die für sehr, sehr hohe Lasten geeignet sind, und jetzt kommen noch Liegeplätze dazu. Und die sind auch total wichtig, weil unsere Liegeplätze direkt am Wasser schon jetzt überlastet sind. Und die, die jetzt dazukommen, die bieten uns die Möglichkeit, auch in Zukunft den Windkraftausbau offshore zu gewährleisten. Und das ist natürlich ein ganz großer Punkt. Es gibt nicht so viele Häfen in Europa und an der Nordsee, glaube ich, nur sowieso drei, also mit Cuxhaven drei, in denen es möglich ist, so große Offshore-Teile zu verladen, um dann die Energiewende auf der Nordsee voranzutreiben. Und deswegen ist es natürlich total wichtig, dass wir jetzt diese Liegeplätze neu bauen können. Und das, was du meinst, wir haben schon zweimal 100 Millionen Invest sicher gehabt, und die dritte 100 Millionen, also 300 Millionen, waren für diese Liegeplätze notwendig. Die sind jetzt bereitgestellt worden vom Wirtschaftsministerium. Und das war so eine knappe Kiste, weil das musste jetzt bis Ende des Monats passieren. Sonst hätten wir nicht weiter bauen können. Und das war eine ganz wichtige Entscheidung. Ich wusste das schon ein bisschen länger. Deswegen war es aber natürlich trotzdem jetzt am vergangenen Freitag eine total schöne Nachricht, dass das jetzt endlich durch ist und in trockenen Tüchern ist.
Jetzt entstehen dadurch ja auch viele neue Arbeitsplätze, oder unter anderem Cuxhaven gewinnt an Attraktivität. Ich weiß noch irgendwie, dass es gibt ja auch noch ein riesengroßes Hafenerweiterungsfläche, die umgebaut werden soll, wo jetzt aktuell auch noch Wohnhäuser stehen. Ich frage mich nur, wo sollen denn diese ganzen Menschen jetzt hinziehen, die dazukommen oder die vielleicht umziehen müssen wegen der Hafenerweiterung? Cuxhaven hat ja jetzt schon kaum Wohnraum.
Ja, ob Cuxhaven tatsächlich so wenig Wohnraum hat oder nicht, das ist natürlich eine spannende Frage. Das fühlt sich gerade so an. Also wir haben ja auch die Problematik mit den Ferienwohnungen, dass viele Wohnungen als Ferienwohnungen genutzt werden. Und da gibt es auch ein Konzept zu, wo wir dran sind. Ganz sicher ist, dass die Stadt, auch die Bevölkerung, wachsen wird, weil einfach sehr viel Gewerbe, Industrie, eben dieser neue Hafen dazukommt, das neue Gewerbegebiet am Hafen. Das kommt alles dazu, und das wird natürlich eine ganze Menge Zulieferer und dementsprechend eine ganze Menge Jobs schaffen. Da bin ich mir ganz sicher, dass ganz viele von diesen Menschen auch in Cuxhaven leben wollen und auch wohnen wollen. Und du hast recht, wir haben jetzt schon eine angespannte Wohnungssituation. Es gibt schon auch leere Wohnungen, so ist das nicht. Das ist vielleicht nicht wie in Hamburg oder in München. Aber wir brauchen tatsächlich qualitativ guten und mehr Wohnraum und auch günstigen Wohnraum. Aber da ist es jetzt immer so eine Frage, machen wir jetzt ganz viele Neubaugebiete, wo wir Einfamilienhäuser hinbauen, oder machen wir das vielleicht mal schlauer? Das wäre, glaube ich, jetzt mal zu entscheiden. Und wir sind da auch auf einem guten Weg. Das nächste Baugebiet, was jetzt als nächstes entstehen wird, da gibt es jetzt einen städtebaulichen Wettbewerb zu. Und da bin ich ganz gespannt, ob wir da zum Beispiel mal mehr das Auto raushalten, dann mehr Platz schaffen für mehr Lebensqualität und das dieses Baugebiet oder dieses neue Wohngebiet vielleicht besser fahrradtechnisch an die Innenstadt, an die Industriegebiete anschließen, als wir das bisher gemacht haben.
Jetzt sagst du hier Auto raus und lebenswertere Städte und sowas. Das hört sich für mich schon wieder so nach Megakrawall und Gegenwind an.
Na, in diesem Fall könnte es einfacher sein, weil wir können ja dieses neue Wohnviertel, diesen neuen Stadtteil eventuell planen mit viel weniger Autos oder mit viel weniger Notwendigkeit von Autos. Also es geht ja gar nicht darum zu sagen, wir machen da keine Parkplätze und du hast keine Möglichkeit, dein Auto zu parken, sondern das muss ja genau andersrum sein. Wir begeben in diesem Stadtteil die Möglichkeit, alle Mobilität vielleicht ohne Auto zu erledigen. Dann ist die Frage, ob die Menschen dann überhaupt noch ein Auto wollen. Also wäre die Frage. Also das könnte man in dem Stadtteil zumindest versuchen, im Ansatz mal anders zu denken und anders zu lösen.
Okay, das klingt jetzt für mich nach einem ziemlich vorsichtigen Ansatz, in einem neuen Gebiet das auszuprobieren, wo man jetzt noch keinen Leuten irgendwie oder keine Leute ins kalte Wasser schmeißt, die da schon wohnen. Aber müsste man nicht eigentlich krasser vorgehen? Müsste man nicht eigentlich jetzt durchgreifen und sagen, so, und jetzt machen wir das, und zwar überall?
Das autofreie Cuxhaven, meinst du? Ja, da gut, das ist eine Traumvision. Ich kann mir vorstellen, dass ein Urlaubsort, in dem wenig oder gar nicht Auto gefahren wird oder in der Nähe vom Strand kein Auto mehr fahren soll und parken soll, vor allen Dingen parken soll, das ist schon eine Vision, die kann ich teilen und die finde ich gut. Da gibt's ja noch viel krassere Sachen. Also Hannover hat ja, Berit Unay ist ja als Oberbürgermeisterkandidat angetreten mit autofreie Innenstadt. Also das finde ich richtig krass und das ist eine richtig, richtig eine Großstadt.
Vor allem auch eine Autostadt, ne? Also Hannover, ich weiß, da ist irgendwie Auto, ist Autoproduktionsstandort in der Nähe. Da bin ich ja richtig gespannt, wie der das machen will.
Dann fragen wir ihn doch einfach mal, wie er es gemacht hat oder wie er es macht. Heute bei uns im Podcast, und da freue ich mich ganz besonders, der Oberbürgermeister von Hannover, Bilit Unay. Hallo, hallo Bilit, schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich riesig.
Du, wir haben dich ja eingeladen, weil du von Hannover, also weil Hannover von sich reden macht, weil du daran schuld bist, dass Hannover eine autofreie Innenstadt kriegt. Ist das richtig? Wird das was?
Ja, das hoffe ich nicht nur für Hannover, sondern ich glaube, da geht auch ein Impuls aus von unserer Stadt. Also insofern, ja, wir sind da dran, arbeiten dran, aber man muss ehrlicherweise sagen, es gibt auch intensive Diskussionen, gerade in der Politik, also das Thema Verkehrs-, Mobilitätswende, Veränderung, Transformation einer Stadt in dieser Größenordnung mit der Geschichte auch, also wo das Auto auch immer eine besondere Rolle gespielt hat, das sorgt schon für Emotionalität.
Kommen wir doch noch mal ganz kurz zu dir. Du bist ja gar kein Hannoveraner, wenn ich das richtig weiß, sondern du bist da eher gelandet, oder? Also, und du bist für die Grünen angetreten. Ist das richtig? Kannst du vielleicht noch mal 2, 3 Sätze zu dir selbst sagen?
Ja, sehr gerne. Also ich komme so aus dem weiteren Dunstkreis von Hannover, 80 Kilometer von hier entfernt geboren, aus Goslar, aus dem schönen Städtchen Goslar, ganz nah am Harz, traumhaft schöne Stadt, und bin zum Studium Anfang 2000er Jahr nach Hannover gekommen und auch hier mittlerweile ja sehr zufrieden und sesshaft, habe meine Familie hier, also bin durch und durch Mensch dieser Stadt und darf eben seit 2019, seit Dezember 2019 Oberbürgermeister dieser Landeshauptstadt sein und ja, mache seitdem Politik für die Menschen.
Ja. In unserem Podcast ist ja das Motto Fahrrad immer ein Teil der Lösung und als Oberbürgermeister der Stadt Hannover, wie ist denn überhaupt das Fahrrad so ein Teil deines Alltags oder kann das überhaupt ein Teil deines Alltags sein?
Meines persönlichen Alltags ist es ein großer Teil. Ich bin auch sehr gerne und oft mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist, macht auch Spaß, weil wir hier einfach in Hannover mittlerweile auch eine sehr gute Infrastruktur dafür haben. Wir wollen ja auch den Anteil der radfahrenden Menschen erhöhen, sodass wir da auch entsprechende Infrastruktur eben ausbauen, weiterentwickeln und versuchen, bestmöglich eben auch zu optimieren. Ich glaube aber auch, also auch politisch hat das für mich einen großen Anteil, weil wir merken, dass mit dem Fahrrad, mit dem Arbeitstitel, dem Projekt Verkehrs- und Mobilitätswende, wir wahnsinnig viele Fragestellungen auch angehen können, dafür eine gute Grundlage der Beantwortung schaffen können, eine gute Grundlage für die Transformation schaffen können. Das ist in der Innenstadt so, das habt ihr ja gerade angesprochen, vielleicht können wir das gleich noch vertiefen, aber das geht natürlich auch noch weit in die Wohnbereiche, in die Bezirke und Außenbezirke hinein. Und die Frage, welche Rolle spielt Verkehrs- und Mobilitätswende bei der Transformation einer Stadt zu einer sozial gerechten Stadt, zu einer klimafreundlichen Stadt, da ist das Fahrrad tatsächlich ein schon sehr wichtiger Faktor.
Da kommen wir vielleicht gleich noch mal genauer drauf. Mich würde noch mal interessieren, du hast gesagt, 2019 bist du Oberbürgermeister von Hannover geworden. Bist du tatsächlich auch mit dem Programm Autofreie Innenstadt angetreten und meinst du, du bist deswegen gewählt worden oder eventuell trotzdem gewählt worden?
Also ich würde vermuten, genau deswegen, weil also mein Programm, mein Wahlprogramm 2019 im Wahlkampf war natürlich breiter aufgestellt. Wir haben Klimakrise thematisiert, die vielfältige, diverse Stadtgesellschaft, das Thema Wohnraum und so weiter und so fort. Also alle Fragestellungen, die natürlich auch in einer Großstadt wie Hannover Thema sind. Kultur war damals ein Riesenthema auch, oder ist es ja auch immer noch, aber auch da, wie gesagt, im Wahlkampf dominierend. Aber ich habe auch deutlich gemacht, dass das Thema autofreie Innenstadt auch eines der Ziele der Projekte ist, das ich voranbringen möchte, weil es mit vielem auch verknüpft war. Also in dem Jahr 2019 sogar mit dem Thema Kultur ganz intensiv, weil wir da uns als Landeshauptstadt Hannover auf den Weg gemacht haben, 2025 europäische Kulturhauptstadt zu werden. Und da spielte diese Frage, wie nutzen wir eigentlich öffentlichen Raum oder neu zur Verfügung stehenden Raum durch die Verkehrs- und Mobilitätswende, dann für beispielsweise Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. Das war eine super spannende Verknüpfung einfach. Und diesen Ball habe ich mit aufgegriffen und habe das dann auch im Wahlkampf thematisiert. Und es war nicht so, dass da irgendwie trotz dieser Versprechen das Wahlergebnis so ausgefallen ist, sondern ganz bewusst Menschen schon gesagt haben, das ist etwas, was wir für die Stadt sehen, auch als Antwort eben auf viele Krisen, die wir durchleben.
Das fand ich jetzt gerade interessant, dass du Kultur rausgesucht hast, weil ich habe gerade, als du die Aufzählung gemacht hast, habe ich gedacht, ja, Fahrrad ist wirklich immer ein Teil der Lösung, klar, beim Verkehr, bei Klima, bei Diversität, da sehe ich das auch ganz stark, weil es ist eigentlich ein Verkehrsmittel, was sich nahezu jeder leisten kann. Und habe gedacht, wie verknüpfen das mit Kultur? Aber das hast du jetzt gerade sehr eindrücklich auch klar gemacht. Wie verknüpfe ich denn Fahrrad mit Wirtschaft gerade so? Ich habe ja Hannover auch als Autostandort, nicht nur als autogerechte Stadt, sondern eben auch als Standort von Autoindustrie. Also geht das auch Hand in Hand?
Also man muss, glaube ich, so ein bisschen das so abschichten. Also wir haben die Situation, dass wir, also wenn wir uns die Innenstadt mal anschauen, sozusagen so einen kompakten Raum, wo man aber viele Sachen irgendwie durchdeklinieren kann, bis eben an die Außengrenze unserer Stadt. Und wenn man sich da mal anschaut, was ist eigentlich die Anforderung von Mobilität? Und was ist gleichzeitig die Anforderung an öffentlichen Raum, der super knapp ist? Also in der Innenstadt Hannovers haben wir jetzt nicht üppigen Raum, wo wir einfach drüber verfügen können. Und da spielt natürlich auch das Thema Kultur, soziale Angebote, klimaresiliente, also mehr Grün in die Stadt zu bekommen, mehr Wasser in die Stadt zu bekommen, aber auch Wirtschaftsraum zu schaffen, also für Einzelhandel, für Gastronomie beispielsweise. Und da stellt sich sofort die Frage, was mache ich mit dem sehr, sehr knapp bemessenen, sehr kostbaren öffentlichen Raum in einer Stadt. Und jetzt gibt es sozusagen zwei Optionen. Und eine war, und das war ein bisschen dem Zeitgeist damals geschuldet, der Wiederaufbau Hannovers, nämlich da auch aus wirtschaftlichem Interesse heraus zu sagen, wir sind eine autogerechte Stadt. Das kann man vielleicht gar nicht als Vorwurf heute formulieren, sondern es war damals wirklich der Zeitgeist, auch so der Blick auf die Wirtschaft, das Auto damals der Innovationsmotor im wahrsten Sinne des Wortes. Und gerade der Standort Hannover mit Wolfsburg in der Nähe, mit Volkswagen-Nutzfahrzeugen, hier bei uns direkt vor der Haustür, Continental, viel Zuliefererindustrie und so weiter und so fort. Und man hat damals unsere Stadt wieder aufgebaut mit weiten Schneisen. Also man hat, muss sich das mal klar machen, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal doch wirklich viel kaputt gemacht hat an Bausubstanz, um weite Schneisen hier in die Stadt zu schneiden, einen riesen Cityring sozusagen um den Innenstadtkern drumherum. Und damals hat der Spiegel sogar 1959 getitelt mit das Wunder von Hannover. Also es war wahnsinnig positiv besetzt. Und heute sehen wir die Annahme von damals, die vielleicht für die Zeit auch richtig gewesen sein mag, also aus dem damaligen Wissen heraus, hat sich heute herausgestellt, dass es eine irre Belastung ist. Ich meine, hier der Cityring, die Schneisen hier damals in der Planung sind auch angelegt worden für 100.000 Autos. Das war unvorstellbare Größe damals. Heute wären wir froh, wenn es nur 100.000 wären. Und dadurch wird deutlich, die Belastung wird immer stärker, was die Luftqualität angeht, was das Klima angeht, aber auch was den Raum angeht. Und genau da kommt sozusagen die Verklinkung in die Mikrowirtschaft, nämlich den Einzelhandel vor Ort, die Neudisposition des öffentlichen Raums durch ruhenden Verkehr, aber auch durch durchfahrenden Verkehr, also Durchgangsverkehre, die wir in der Innenstadt haben. Wenn wir die einmal rausnehmen, ergeben sich plötzlich völlig neue Möglichkeiten für eine Innenstadt, sich absolut neu zu erfinden, Räume ganz neu zu entwickeln mit Kunst und Kultur, mit sozialem Angebot. Da geht es gar nicht mehr um die Frage Auto ja oder nein, sondern immer die Frage danach, was machen wir dann plötzlich mit diesem Juwel, den wir mitten in der Innenstadt haben, an Raum? Wer will den bespielen? Wie gehen wir daran? Und das ist sozusagen die eine Frage, die man super positiv beantworten kann. Und die andere Frage ist natürlich, die sich daraus ergibt. Ich meine, auch die Automobilindustrie ist ja angehalten, auch die Realitäten anzuerkennen. Die Diskussion wird ja nicht nur in Hannover geführt. Und die Zukunft der Automobilbranche, auch der deutschen Automobilbranche, hängt nicht mit der autofreien Innenstadt in Hannover zusammen oder das Wohl und Wehe hängt nicht davon abhängig, sondern viel Abhängigkeit besteht ja zum Beispiel mit dem chinesischen Markt oder mit den Weltmärkten. Wenn man sich auch da die Debatten anschaut, sind die sehr ähnlich zu dem, was wir hier führen. Was heißt das für die Luftqualität? Was heißt das für die Klimabilanz? Was heißt das auch für den Raum, für Parkraum, für ruhenden Verkehr? Und deshalb ist es auch unser Angebot oder mein Angebot auch mal an die Automobilindustrie gewesen, kein Gegeneinander aufzubauen, sondern eine neue Definition der Rolle des Automobils vorzunehmen. Und am Beispiel Hannovers können wir das sogar gemeinsam machen, auch mit VW-Nutzfahrzeuge beispielsweise. Also das Angebot steht weiterhin, ist doch ernst gemeint. Und ich glaube auch, ein ernsthaftes Interesse der Automobilbranche muss da bestehen, weil nur dann ist man wirklich zukunftsfähig für gerade auch das Zusammenspiel zwischen ländlichen und urbanen Räumen.
Okay, wenn ich dich jetzt so höre, du bist ja sehr engagiert dabei und mit voller Überzeugung, Elan, ich kann das verstehen, ich bin da ja genauso in die gleiche Richtung unterwegs. Aber jetzt, man kann sich ja vorstellen, dass es nach deiner Amtszeit auch einen anderen Oberbürgermeister geben könnte. Also schwer vorstellbar als Grüner, aber kann ja passieren. Da frage ich mich, jetzt hast du sehr viel oder ihr habt sehr viel in Hannover in Gang gesetzt. Hast du Angst, dass das wieder zurückgedreht wird, wenn es eine andere Konstellation gibt?
Also Angst nicht, weil also aus meiner Sicht ist es so, also vieles wird nicht mehr zurückzudrehen sein. Also wir werden nicht mehr an dieser Veränderung vorbeikommen. Alle, die etwas anderes behaupten, das muss man so hart sagen, lügen. Wir stehen wirklich an einem Scheideweg. Und das ist einmal die Klimakrise, die da eine Rolle spielt. Es ist aber auch die Häufung, die Summe der all der Krisen, die wir jetzt zu bewältigen haben mit Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf den Einzelhandel, auf Logistik, auf Online-Verkehre, Online-E-Commerce. Wir haben die weiteren Kostensteigerungen, soziale Verwerfungen und all das spielt im öffentlichen Raum eine deutliche Rolle. Und darauf muss eine Stadt, auch Hannover, eine Antwort finden. Und wir stehen an dieser Weggabelung und jetzt gibt es einfach die Entscheidung zu sagen, entweder lassen wir uns treiben und es wird irgendwann entschieden über uns. Also die Zwänge, die wir von außen haben, werden uns in irgendeine Ecke drängen. Und die kann nur Transformation zu einer klimafreundlichen, sozialfreundlicheren, sozial gerechteren Stadt sein. Oder, und das ist das, wofür ich plädiere, wir lassen das mit dem Trübsalblasen, sondern nehmen das Heft des Handelns selbst in die Hand und sagen, entwerfen wir einen eigenen Plan, wie wir uns die Stadt der Zukunft, die Stadt von morgen vorstellen, die eben klimagerecht ist, die sozial gerecht ist, wo wir Mobilität neu denken, wo wir öffentliche Räume neu zur Disposition stellen. Und das ist das, wofür ich plädiere. Also es wird so oder so kommen. Auf welcher Route, das werden die Menschen entscheiden.
Okay, also du hast mich überzeugt, aber das brauchtest du gar nicht, weil wir sind auf einer Seite. Jetzt gucke ich aber mal ein bisschen, ziehe den Kreis mal ein bisschen größer. Straßenverkehrsgesetz, da hat dir mit Sicherheit viel dran gelegen, mir hat da viel dran gelegen. Irgendwie hat das nicht funktioniert. So richtig alle haben wir scheinbar noch nicht überzeugt.
Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich meine, ich will das jetzt auch in Hannover nicht romantisieren. Hier ist es ja auch schon so, dass wir wirklich harte Diskussionen haben, sehr, sehr viel Überzeugung irgendwie auch Arbeit leisten müssen, weil einfach viele Ängste, auch viele Phantomschmerzen damit verbunden sind. Also Schmerzen, die eigentlich nicht real sind, wo aber immer so eine gefühlte Veränderung auch eine Benachteiligung, eine gefühlte Benachteiligung mit sich zieht. Und dagegen anzukämpfen, zu argumentieren, das deutlich zu machen, das können wir auf der kommunalen Ebene teilweise besser. Wir können halt wirklich an der Bordsteinkante oder über die Bordsteinkante diskutieren, also sehr, sehr praxisnah, sehr nah an der Realität der Menschen orientiert. Auf der Bundesebene sind die Diskussionen natürlich nochmal ganz anders und viel weiter weg von auch der Lebensrealität der Menschen. Und da wird immer sehr mit Bildern auch argumentiert, mit vielen Ängsten auch bewusst gespielt. Und gerade dieses Thema auf Verkehrs- und Mobilitätswende spielt halt auch mit sehr viel populistischen Tönen leider. Das gehört ein Stück weit dazu. Und deshalb ist es leider so, das muss man so frustrierend das auch jetzt so zur Kenntnis nehmen, dass die große STVG-Reform leider ausgeblieben ist oder verschoben wurde. Und die Veränderungen, die jetzt gekommen sind, sind gut, gehen in die richtige Richtung, aber sind bei weitem noch nicht ausreichend. Und insofern ist unser Plädoyer da der kommunalen Ebene, wir sind ja die steuernde, die praxisnahe Ebene, mehr Möglichkeiten zu eröffnen. Und was mir Mut macht ist, also um nochmal zurückzukommen, vielleicht zu der Frage, müssen wir noch viele überzeugen? Also das ist keine grüne Bubble, in der sich sowas abspielt oder aus der so eine Erwartung kommt. Wenn ich im Deutschen Städtetag unterwegs bin oder auch die Initiative Lebenswerte Städte, das ist ja kein grüner Fanclub, der sich da gesammelt hat, sondern es ist über alle Parteigrenzen hinweg. Alle kommunalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sagen, auch sozusagen mit Blick auf die Realitäten vor Ort, wir brauchen Handlungsoptionen. Ich brauche einfach den Werkzeugkasten, um hier vor Ort maßgeschneiderte Lösungen entwerfen zu können. Und wie gesagt, Tempo 30 ist jetzt nicht ein rein grünes Thema oder die Möglichkeiten, da mehr Radverkehr zum Beispiel vor Ort zu implementieren. Das wird in jeder deutschen Stadt gerade intensiv diskutiert. Und ich nehme das nicht als Konflikt zwischen Parteigrenzen wahr, sondern gerade auf der kommunalen Ebene ist man da sehr vernunftgetrieben, sehr pragmatisch unterwegs. Und da ist es parteiübergreifend, mittlerweile schon Konsens, dass es diese Veränderung braucht. Aber es ist halt häufig so, die Bundesebene ist immer so ein bisschen, hinkt der Realität hinterher, ist so mein Eindruck. Und hier ist es leider sehr, sehr schmerzhaft für uns auf kommunaler Ebene.
Du hast jetzt gerade schon beschrieben, was du auf kommunaler Ebene auch an Diskussionen zu führen hast. Und ich kann das verstehen, weil jede Veränderung, die geht ja auch mit einem gewissen Aufstand einher. Und gerade die Themen, die du angesprochen hast, mit lebenswerten Städten und mehr Lebensqualität in die Stadt zu bringen, geht ja auch damit einher, dass man sagt, okay, ich muss irgendwem, wenn ich jetzt mehr Raum für Fußgänger, für diese Lebensqualität eben schaffen möchte oder für Radfahrende, muss ich ja anderen Leuten den Raum wegnehmen.
Nee, das glaube ich gar nicht. Das ist wirklich wichtig, das immer wieder zu betonen. Wir nehmen keinem was weg. Alle kriegen mehr. Also das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Also immer diese Vorstellung, ich nehme einen Parkplatz weg, dieser Parkplatz gehört dir gar nicht. Also ich habe manchmal hier Diskussionen, dann wird immer so getan, ja, aber ich muss zu diesem Arzt und muss da irgendwie diesen Parkplatz kriegen. Und dann ist meine Gegenfrage, wann hast du in den letzten 10 Jahren es geschafft, diesen Parkplatz einmal wirklich von zu Hause geplant, einmal anzufahren und der war leer? Das gibt es in der Innenstadt Hannovers nicht und ich lege da die Hand für ins Feuer. In keiner deutschen Stadt wirst du garantieren können, außer es ist irgendwie, keine Ahnung, vormittags an einem wirklich völlig uninteressanten Wochentag, dass du dann mal einen Stellplatz da bekommst oder den Stellplatz bekommst vor Ort. Viel interessanter ist doch, wenn wir sagen, du kriegst einen Stellplatz, wenn du auf das Auto angewiesen bist, und das ist das, was wir in Hannover vorsehen, du kriegst einen garantierten Platz in deinem Parkhaus, sicher, sauber, fair, verhandelbar, vorher sozusagen klar vereinbart, du fährst sicher hin, du kannst dir sicher sein, dass du einen Stellplatz hast, digitale Verkehrsleitsystem oder Parkleitsystem. Und den Platz, den wir dort dann freigeschaffen haben, damit machen wir etwas, wovon alle profitieren. Wo wir soziale Angebote machen, meinetwegen, wo wir Gastronomie hinschaffen können, aber nicht parkende Autos. Von parkenden Autos hat niemand etwas. Das muss man sich einfach nochmal klar machen. Also insofern diese Erzählung, wir nehmen Leuten was weg, ist einfach unwahr. Das ist nicht die Realität. Also das beziehe ich gar nicht auf deine Wortmeldung, aber es war aber immer so irgendwie, wir nehmen Leuten was weg. Nein. Wir geben einer Stadt Qualität. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Deine Argumentation finde ich ganz grandios. Also es war auch eher so dieses Reden, was andere ja immer ganz viel benutzen.
Ich höre das ja hier auch.
Und also dieses, genau, deshalb,
dieses irgendwie Besitzdenken, so, dass dieser Anspruch, dieser Stellplatz ist meiner. Nein, ist er nicht. Und deshalb parken da auch 1 Million Menschen, alle außer deine Kunden, alle außer du. Die parken da. Und deshalb da eine klare Vereinbarkeit zu, das kann ja dein Platz sein, für deine Gastronomie, für dein Angebot, für weiß ich nicht was, für dich. Oder für dein Anliegen, aber nicht für parkende Autos. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, da finde ich, also da ist auch diese Wortwahl so entscheidend, weil auch immer, das heißt ja, die sperren Straßen. Wir sperren keine Straßen, wir öffnen die. Wir nehmen die Autos raus und öffnen sie für andere Nutzung. Aber das ist eine völlig andere Herangehensweise, weil dieses Sperren ist immer so, irgendwie so ein Rückabwehrkampf, der dann immer innerlich geführt wird. Das ist es nicht, das ist ein Befreiungsschlag. Das muss man, glaube ich, nochmal sehr, sehr deutlich machen, dass man eine Neusortierung, eine Transformation des öffentlichen Raums, auch des Verkehrs als Chance für eine Stadt wie Hannover und für viele andere Städte begreifen kann und muss. Und so muss das auch organisiert sein. Alles andere ist Murks. Also wenn man ja jetzt anfängt, den Leuten einfach nur zur Schikane irgendwas da wegzunehmen oder so, das machen wir nicht. Für uns ist das eine Qualitätsdebatte. Wo können wir es besser machen? Und besser heißt, also wenn man mal so ein Ranking sich mal so einfach vor Augen führt, wann ist es denn klimafreundlich? Wann ist es sozusagen räumlich besser? Wann ist es platzsparender? Dann rutscht das Auto ganz weit nach hinten in diesem Ranking und alle anderen Verkehrsteilnehmenden rutschen nach vorne. Und dieses Ranking mal ohne Schaum vom Mund einfach ganz nüchtern sozusagen mal runterzubeten, das ist das Einzige, was wir machen.
Wenn wir jetzt schon mal bei parkenden Autos sind, du hast dich ja letztens dazu geäußert, nachdem diese ganze SUV-Debatte und SUV-Parken in Paris aufgetaucht ist, dass du definitiv ein Freund davon bist, die Parkgebühren für große Autos zu erhöhen. Wie stellst du dir das denn vor, wäre das möglich, zum Beispiel in einer Stadt wie Hannover?
Also ich habe dann auch immer so ein bisschen versucht, differenziert zu antworten. Also man kann nicht das, was da in Paris abgestimmt wurde oder jetzt auch praktiziert wird, 1:1 auf Deutschland oder auf Hannover übertragen. Das geht nicht. Aber das Spannende ist, und das ist der Impuls, den ich aus Paris rauslese oder gerne sozusagen nach Deutschland mit rübertragen würde, ist diese Diskussion, was ich gerade eben versucht habe auszuführen, über den öffentlichen Raum. Die Diskussion darüber, wer beansprucht ihn wie. Und was ist eine faire Bepreisung des öffentlichen Raums? Also man muss sich mal klar machen, also gerade so SUVs oder auch so große Pickups, die haben eine Größe wie ein Kinderzimmer. Also das ist riesengroß. Im öffentlichen Raum steht das 23 Stunden am Tag durchschnittlich. Und da finde ich, ist es völlig angemessen, auch darüber zu diskutieren, ist es eigentlich das, was eine Stadtgesellschaft will? Also möglichst viel zustellen mit großen Autos oder, da bin ich wieder bei der Diskussion von eben, ich will das nicht wiederholen, machen wir da mehr draus, Besseres draus, wovon alle oder mehr Menschen profitieren, als die Person, die das vielleicht dort kurz geparkt hat. Und das heißt für mich, also darüber zu sprechen, wie kriegen wir eine faire Bepreisung auch der öffentlichen Räume hin, entlang der Belastung. Und Raum einzunehmen, ist eben die entsprechende Belastung. Nun ist es so, dass man in Deutschland, das ist so ein bisschen auch die ausgebliebene Reform, die leider ich mir auch gewünscht hätte, also auch mit Blick auf den ruhenden Verkehr, einmal darüber zu diskutieren, also wie kriegt man da eine faire Bepreisung hin, also stärkere Schultern sollen auch da mehr tragen können. Und ich hätte mir gewünscht, und das wäre in dieser Reform, finde ich, sehr angebracht gewesen, auch zu gucken, also weil er auch zurecht hier kommt, was machen wir denn mit Familien, die zum Beispiel einfach kinderreich sind und ein größeres Auto brauchen, also kein Pickup dann, aber irgendwie ein Van oder sowas, ein Familienvan, hätte ich mir echt gewünscht, dass wir auch so eine soziale Staffelung da nochmal die Möglichkeit dafür bekommen hätten. Das ist ja gerade in Freiburg einkassiert worden mit Bundesverwaltungsgerichtsurteilen und da hätte man, und das wäre der Wunsch gewesen, und auch da sind wir, bin ich nicht allein, sondern auch der Deutsche Städtetag hat sich da parteiübergreifend dazu positioniert und das nochmal deutlich gemacht, dass das eine richtige Diskussion ist, die angemessen ist, auch mit Blick auf die Diskussion, die wir in einer Stadt wie Hannover oder in anderen urbanen Zentren haben und gleichzeitig aber auch soziale Verwerfungen vermieden werden müssen, also so eine Staffelung sehr Sinn gemacht hat. Also insofern, dieser Impuls aus Paris macht deutlich, ganz Europa diskutiert darüber. Alle großen Städte müssen sich dieser Frage stellen. Da sind wir wieder bei diesem Bild des Scheideweges. Also entweder lässt man es laufen und ist dann getrieben, oder man kommt vor die Lage, wie es so im Ordnungsrecht immer heißt. Also von daher, das ist der Appell, den ich immer versuche, sozusagen auch den Leuten zu vermitteln. Lasst uns vor die Lage kommen. Lasst uns unsere Zukunft, die Stadt der Zukunft selbst gestalten, entwerfen und gemeinsam hoffentlich zum Erfolg führen.
Du hast gerade gesagt, das steht für alle großen Städte in Europa an. Dem stimme ich mit Sicherheit zu. Ich habe den Oberbürgermeister von Freiburg gehört, der hatte sehr ähnliche Worte im Mund wie du und war genauso enthusiastisch dabei. Ich weiß gar nicht, welche Couleur er ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Parteilos, glaube ich. Ich glaube, er ist
parteilos. Kann sein, ja. Du hast aber jetzt ein paar Mal die größeren Städte betont. Ich würde das ja ausweiten auf Städte im Allgemeinen. Also wir sind ja nun eine relativ kleine Stadt in Cuxhaven, aber ich glaube, dass Städte insgesamt lebenswerter werden, wenn weniger Autos da Platz verbrauchen. Und ich möchte mich natürlich explizit deinem Wording anschließen, die Städte und die Straßen öffnen für eine bessere Nutzung.
Also es ist so, ich glaube, entscheidend ist doch, dass man wirklich mal ganz pragmatisch rangeht. Ich habe es ja gerade eingangs gesagt, ich komme aus Goslar. Also ich weiß, wie Mobilität im ländlichen Raum, welche Anforderungen es gibt, welche Rolle das Auto dort auch spielt und auch in Zukunft spielen wird. Also auch die Illusion muss man sich nehmen, glaube ich, dass Autos werden nicht verschwinden. Es wird immer auch in Deutschland Autos geben, auch in Hannover. Stellen wir uns ja zum Beispiel auch auf das Thema E-Mobilität ein. Das ist auch nochmal wichtig zu betonen. Hier sind keine Autofeinde am Werk, sondern wir gucken pragmatisch auf Mobilität von morgen. Hannover im Großstadtvergleich sind wir Nummer 1, was die E-Ladestruktur angeht zum Beispiel. Keine andere Stadt hat eine so gute E-Ladeinfrastruktur wie Hannover. Und das heißt für uns, also das denken wir mit. Aber gleichzeitig, und auch das gilt auch für E-Autos, die nehmen halt Platz ein. Die sind eine Belastung des öffentlichen Raums. Die sind Teilnehmende in den Verkehren. Und es ist halt keine Freiheitsfrage, sondern wir merken es ja gerade, ja auch in den Abendstunden, in den Morgenstunden, also im Berufsverkehr, der wahnsinnige Stau, der sich auf unseren Straßen ergießt. Also die Menschen, die auch aus ländlichen Räumen in die Stadt einpendeln. Und auch da machen wir uns auf den Weg, zum Beispiel mit der besseren Verknüpfung einfach über Mobilitätsketten zu sagen, ja, wir erkennen an, natürlich brauchst du für einen Teil des Verkehrs oder deines Weges noch das Auto, aber lass uns das doch verknüpfen über Bike-and-Ride, Park-and-Ride-Angebote, zum Beispiel mit dem ÖPNV, mit Fahrradinfrastruktur. Und genau das machen wir, also indem wir es schaffen, Infrastruktur in unserer Innenstadt und darüber hinaus im Stadtgebiet, im urbanen Zentrum weiter attraktiver zu machen, also außerhalb des Autos, und Verknüpfungen herzustellen, eben zum Autoverkehr, der aus dem ländlichen Raum kommt. Weil auch das ist eine Realität. Hannover ist sich nicht selbst genug, sondern wir haben ganz viele Menschen, die jeden Morgen einpendeln, fast eine Viertelmillion, und dann wieder abends auspendeln. Und auch dafür braucht es Antworten. Also wir müssen gucken, wie schaffen wir genau das mit Park-and-Ride-Angeboten zum Beispiel, eine bessere Verknüpfung zwischen Autoverkehren und ÖPNV. oder dem Radverkehr. Und all das, also muss man ein Stück weit mitdenken.
Willi, das sind alles sehr, sehr schöne Themen. Das hört sich super interessant an. Ich bin ganz gespannt, wenn ich das nächste Mal in Hannover bin und mir mal ein paar Ergebnisse angucken kann. Also das werden wir mit Sicherheit öfter mal genießen können mit dem Fahrrad. Wir pendeln dann mit dem Zug ein und fahren mal ein bisschen mit dem Fahrrad durch die Stadt.
Eine gute Idee.
Du hast vorhin gesagt, das machst du auch. Also ist das tatsächlich bei dir auch Dienstfahrzeug, das Fahrrad? Oder und bist du privat auch mit dem Fahrrad unterwegs?
Also sowohl als auch. Ich habe auch ein Dienstrad, mit dem ich sehr gerne unterwegs bin. Und also gerade auch so bei Terminen in der Stadt bietet sich das natürlich an. Auch der Weg sozusagen ins Büro ist mit dem Dienstrad super, super gut. Aber auch das, also ich habe auch einen Dienstwagen. Also es ist ein Mobilitätsmix, mit dem ich unterwegs bin. Ich bin auch zu Fuß, auch mit dem ÖPNV gerne unterwegs und viel unterwegs. Bin ein großer ÖPNV-Fan. Also der ÖPNV, ein Werbeblock vielleicht in Hannover, ist wirklich grandios und super. Und auch dort sieht man, also auch im ÖPNV zum Beispiel bei uns hier in Hannover, sind alle unterwegs. Also du siehst Kids, die auf dem Weg zum Training sind. Du siehst Menschen, die auf dem Weg in die Oper sind. Also du hast alle Schichten, alle Mischungen, alle sind da. Ne? Und der ÖPNV ist sehr einladend, sehr sauber, sehr sicher und echt eine gute Alternative. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein spannender Punkt, den man einfach mitdenken muss, wovon wir in Hannover profitieren. Also aber zurück auf mich, zurück zu mir. Ich bin, wie gesagt, im Mobilitätsmix unterwegs, aber das Fahrrad ist für mich halt auch echt eine gute Möglichkeit, schnell, bequem und auch gesundheitlich besser unterwegs zu sein. Also ihr seht, ich bin hier gerade im Büro. Ich sitze die meiste Zeit, ob am PC oder in Besprechungen oder sonst wie. Und da ist es echt mal auch gut, einfach morgens und abends fest irgendwie oder auch dazwischen mal unterwegs sein und sich bewegen zu können, wenn man sonst irgendwie wenig Bewegungsmöglichkeiten oder Sportmöglichkeiten hat.
Wunderbar. Also ich würde es dann hier dabei gerne belassen, weil das ist sehr faszinierend, wie du uns die Stadt dargestellt hast. Und man hört auf jeden Fall raus, dass du sehr mobil bist in der Stadt Hannover und Fahrrad immer ein Teil für der Lösung für dich ist. Also danke für den Einblick und danke für das engagierte Kämpfen für eine bessere Mobilität.
Ja, danke euch für das Interesse und alles Gute.
Gehässig könnte man ja sagen, als autofreie Innenstadt gesprungen, als autoarme Innenstadt gelandet. Aber eigentlich ist das doch total geil, dass es ist, der Oberbürgermeister Onay so engagiert ist und immer noch so dafür kämpft, dass das Auto oder beziehungsweise, dass die Innenstadt von Hannover lebenswerter wird, oder?
Ja, total. Also ich muss sagen, während des Interviews habe ich nur die ganze Zeit gedacht, dieser Mann, der kann ja eigentlich gar keinen Gegenwind haben, weil der hat ja alle in Grund und Boden, also alles in Grund und Boden diskutiert. Und ich saß da hier in dem Interview nur und dachte so, ja, klar, ist easy. Also wenn das keiner mehr versteht, dann weiß ich auch nicht.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen das Problem. Also die Argumente sind so klar und so überzeugend, dass man auch selten mit diesen Argumenten Gegenwind kriegt, sondern es wird dann immer so abgebügelt, ja, das machen wir dann mal später oder im kleinen Maßstab oder wir machen dann hier mal eine Fahrradstraße. Ich glaube, der springende Punkt ist, dass man wirklich in der Gänze das erkennen muss, dass man das jetzt umsetzen muss und zwar auch komplett. Und ich glaube, da ist genau das, wo man noch dicke Bretter zu bohren hat und wo noch viel zu tun ist. Aber wir kämpfen einfach weiter. Und das ist übrigens das Stichwort, dranbleiben. Also, du hörst jetzt hast den Hauptteil gehört und dieses Mal bitte auf gar keinen Fall den Podcast vorher abschalten, weil wir haben ganz am Ende noch eine spannende Sache und da hätten wir dich unbedingt gerne dabei. Also bleib dran bis zum Ende.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Ich glaube, Isla Blanca hieß die Disco. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich da war. Da gehe ich demnächst wieder hin.
Also bei mir hieß sie schon Planet Dance. Das Isla Blanca kenne ich gar nicht.
Da haben wir, glaube ich, ein Problem. Ich glaube, die hieß wirklich früher. Na, ist ja auch egal. Aber ich glaube, wir wollen uns da nicht in der Disco treffen, sondern wir haben ganz was anderes vor, oder?
Ja, genau. Wir sind nämlich auf der Regiomesse Geestland. Und was genau das ist, das erzählt Thorsten dir jetzt.
Ja, also die Stadt Geestland macht da eine Regiomesse und möchte eigentlich so die ganze Region um die Stadt Geestland drumherum mal einladen, lokale Angebote kennenzulernen und ein bisschen zu feiern und ein bisschen sich ein paar Sachen anzugucken. Und wir sind da und stellen Fahrräder aus. Und dann hast du die Möglichkeit, Fahrräder bei uns Probe zu fahren, Lastenfahrräder. Setz mal deine Kinder rein und wir bringen auch ein paar Lasten mit. Dann kannst du vielleicht auch ein paar Lasten durch die Gegend kutschieren. Wir haben auch ganz normale Fahrräder da. Also jede Menge und das wird tolles Wetter. Der Frühling kommt und das ist eine perfekte Möglichkeit, um mal Fahrräder auszuprobieren und um auch alles andere. Also da sind auch Autos in der Ausstellung. Also da wirst du viel sehen können. Alles, was Garten, Haus, Freizeit, Camping und betrifft, wird da auf der Regiomesse Geestland zu sehen sein. Und Firma Rad und Tour ist auch da und bietet dir die Möglichkeit, richtig tolle Probefahrten zu machen. Also, wenn du Lust hast, dann komm doch mal vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du da bist und wir haben was für dich und haben auch was zum Probefahren. 20. 21. April direkt an der Autobahnabfahrt Deppstadt, also von der A27 runter und dann da, wo früher Isla Blanca war oder wie hieß das andere?
Planet Dance.
Planet Dance, genau. Da ist jetzt gar keine Disco mehr, da geht's jetzt richtig rund. Also komm vorbei, wir freuen uns.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
Eine wirklich tiefe, geheimnisvoll gelegene, ganz weit abgelegene Sandkuhle mit total klarem Wasser und einer richtig schönen Farbe. Ob es sowas im Landkreis Cuxhaven gibt, Marlene?
Das weiß ich nicht genau, aber ich bin letztens irgendwie so 30 Kilometer in den südöstlichen Landkreis gefahren und ich hatte das Gefühl, ich war in Spanien.
Weil du eben diese Sandkuhle, diesen Baggersee entdeckt hast, oder?
Ja, also ich hatte die nicht auf dem Schirm. Ich habe meine Tour einfach so ins Nichts geplant, auf Wegen, die ich noch nicht befahren habe. Und auf einmal sehe ich da diesen Landstrich mit diesem mega klaren Wasser. Du hast auf dem Grund diese ganzen Pflanzen gesehen und so mit den Bäumen und also es war alles irre und ich saß dann und dachte so, okay, krass, jetzt musst du erstmal eine Pause machen.
Und jetzt wollen wir dir sagen, wie du da hinkommst und zwar aus Cuxhaven raus, da an diesen geheimnisvollen Ort, ist wirklich schön. Ich wusste genau, wovon Marlene sprach, als sie mir davon erzählt hat und ich kannte den Baggersee. Also jetzt kriegst du von uns eine schöne Tour beschrieben, wie du aus Cuxhaven da hinkommst.
Genau, wir starten nämlich erstmal direkt an der Vermietstation im alten Fischereihafen, weil wenn du jetzt vielleicht nicht direkt aus Cuxhaven kommst und kein Fahrrad dabei hast, dann kannst du dir da nämlich ein Fahrrad ausleihen und direkt starten durch den Fischereihafen in Richtung Altenbuch zur Dicken Bertha.
Okay, und von hier aus geht's dann aber auch tatsächlich über normale Straßen und Radwege. Da ist nicht viel Verkehr, da wirst du sehr, sehr bequem fahren können. Aber wir haben am Ende, beziehungsweise auch noch nicht ganz am Ende, aber im letzten Drittel noch ein paar abenteuerlichere Wege und wir werden an der Emmelke-Quelle vorbeikommen oder am Quellgebiet. Und hier ist schon mal ein erster Punkt, wo man wirklich immer Halt machen sollte und ein bisschen gucken, weil hier kann man eigentlich immer Kraniche sehen, also nahezu immer Kraniche sehen. Ich will jetzt keine Garantie geben, aber ihr werdet mit Sicherheit Spaß haben, hier ein bisschen zu gucken. Also auf jeden Fall landschaftlich sehr, sehr spannend. Und dann geht's auch schon weiter Richtung Dahlemer See und am Dahlemer See vorbei. Das ist noch ein bisschen Schotterweg. Und dann kommt eine kleine Herausforderung. Aber es ist alles neu gemacht worden. Das sind so Stege, die sind so einen halben Meter über dem Moorgrund. Also ihr fahrt auf so Holzstegen, die sind mittlerweile aus Kunststoff, aber damit man sich das vorstellen kann, so Holzstege, kann man super drauf Radfahren. Man sollte nur nicht an der Seite runterfallen. Dann fahrt ihr durchs Moor und das ist wirklich eine total spannende Gegend da.
Ja, also ich finde, man sieht immer was. Also eine tolle Natur, die einem da begegnet. Viele Tiere, die man beobachten kann. Und ich genieße das total, weil das einfach so ruhig ist. Also kein Verkehr, keine Menschen oder wenig Menschen.
Also an der Stelle haben mich schon mal Waschbären angegriffen, das weiß ich.
Und Störche sind da auch mit solchen Beinen.
Storchenbeinen, glaube ich sogar. Ja, also wenn ihr da durch seid, wenn du da dran vorbeigefahren bist, dann kommst du noch an dem Ort Flögeln vorbei. Wenn du dich da nochmal stärken willst, bevor du zu dieser einsamen Sandkuhle kommst, dann nimm in Flögeln, mach den kleinen Abstecher in den Ort rein, kannst dich nochmal stärken. Gibt es zwei, drei schöne Wirtschaften und da kriegt man auch immer einen leckeren Kuchen. Also da stärken und dann geht's zur Sandkuhle, da sind die letzten Meter und dann hast du die 33 Kilometer voll. Ja, und wie du zurückfährst, kannst du den gleichen Weg oder direkt an der Küste auch lang. Also such dir einen schönen Rückweg.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Thorsten, ich habe letztens einen Podcast gehört mit einem total spannenden Gast und zwei Horsts, die erzählen immer was über die Fahrradbranche. Ich weiß gar nicht, kennst du die beiden Horsts?
Ich befürchte fast, du meinst Uwe und mich.
Genau. Auf jeden Fall, Burkhard Stork war da zu Besuch und der hat über das Butter- und Brotfahrrad gesprochen. Und ich wünsche mir von dir, dass du uns heute mal ein solches Fahrrad vorstellst. Ein Fahrrad, was nicht E-betrieben ist.
Ja, Brot- und Butterrad, das ist natürlich so eine Sache. Ich habe das Stevens Esprit mitgebracht. Mit 1599 weiß ich nicht genau, Burkhard Stork, damit das wirklich das alltagstaugliche Brot- und Butterrad meinte, aber ich finde, dass das Esprit auf jeden Fall das auch kann. Und es kann halt mehr, es kann halt dich in der Freizeit begleiten, das ist ein tolles Reiserad. Ich will mal ein bisschen über das Esprit erzählen und ich glaube, dann kann man entscheiden, ob man das so als Brot- und Butterrad bezeichnet. Also das Stevens Esprit ist ein Klassiker, gibt es schon ewig, ist ein Trekkingrad mit tatsächlich noch in der Ausstattung, in der, über die ich jetzt gerade rede, Generation 1 Fahrrad. Und das ist das Gute daran, das ist lieferbar, das ist bei uns auf Lager, das ist bei Stevens auf Lager. Ihr könnt das tatsächlich kaufen. Also das hört sich jetzt vielleicht total bescheuert an, aber wir haben immer noch Liefertermine für aktuelle Fahrräder, die liegen kurz vor Weihnachten oder sogar im Jahr 2025. Und wir sind froh über viele Räder, die tatsächlich sofort lieferbar sind und die man in diesem Sommer oder jetzt sofort auch fahren kann. Und das Esprit gehört dazu, in der Generation 1 Variante. Auch nur dann kostet es 1.599, sonst tatsächlich noch 100 Euro mehr. Und es hat in dieser Variante noch eine XT-Schaltung mit 3x10 Gängen. Das heißt, eine sehr, sehr große Vielfalt. Ich kann damit sehr gut in der Stadt fahren. Ich kann aber auch in die Berge und in die Gebirge mit Gepäck fahren. Und unseren Tourentipp, den du heute gehört hast, dafür wäre das Fahrrad eigentlich nahezu perfekt. Also ein Rad, was wirklich alles kann. Es ist erstaunlich leicht mit 15 Kilo als voll ausgestattetes Rad mit Federgabel. Wenn man es in die Hand nimmt, denkt man immer, wow, das ist total leicht. Dabei ist 15 Kilo natürlich schon leicht, aber nicht super leicht. Aber wenn man schon ganz oft diese E-Bikes gewohnt ist, wo man bei 18, 19 Kilo sagt, das ist super leicht, dann sind die 15 wirklich eine, das ist eine Offenbarung tatsächlich. Also ein leichtes Rad, ein sehr gut zu fahrendes Rad mit einer ziemlich aufrechten Sitzposition, wie ich jetzt gerade wieder festgestellt habe. Ich habe es gerade für das Bike der Episode nochmal gefahren. Es ist relativ kurz und aufrecht. Wenn du als ein Fahrrad suchst, mit dem du im Verkehr gut gucken kannst, weil du aufrecht sitzt, weil du alles gut im Blick hast, wo du auf Reisen einen schönen Blick hast und auch die Kraniche sehen kannst und die Störche und die Waschbären, dann ist das Esprit mit Sicherheit das richtige Rad. Also buch eine Beratungstermin bei uns, buch eine Probefahrt, mach mal, fahr das Rad mal, wenn du Bio unterwegs sein willst, wenn du ohne E-Bike unterwegs sein willst, wenn du ein leichtes Fahrrad haben möchtest, was wirklich alles kann, das Esprit haben wir da.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Ich höre einen Podcast, eigentlich höre ich den gar nicht, aber manchmal höre ich rein oder höre mir einzelne Episoden an. Der ist irgendwie bei 850, Episode 850 oder sowas. Da kommen wir, das dauert noch lange, bis wir da sind, oder?
Ja.
Weil wir uns gerade erst mal der Episode 100 nähern. Aber ich finde, Episode 100 finde ich auch schon ziemlich sensationell. Also ich bin ganz begeistert, dass wir schon nahezu 100 Episoden aufgenommen haben.
Ja, total irre. Also ich muss auch sagen, als wir mit dem Podcast gestartet haben, da habe ich im Leben nicht daran gedacht, dass wir irgendwann mal bei Episode 100 sind. Und jetzt ist es quasi bald soweit. Heute hast du Episode 97 gehört. Das heißt, ich wollte gerade sagen, dreimal noch schlafen, aber das ist Quatsch. Es ist auf jeden Fall bald soweit und wir stecken schon mitten in der Planung für Episode 100 und da haben wir auch direkt was für dich.
Jetzt brauchen wir mal deine Hilfe. Also wenn du unseren Podcast hörst, vielleicht hörst du heute das erste Mal, vielleicht hast du schon früher gehört und öfter gehört, sonst hör dir mal eine alte Episode an. Also was uns wirklich interessieren würde ist, hat der Podcast irgendwas bei dir verändert? Also würdest du sagen, Mensch, durch das Hören des Podcasts habe ich das und das gemacht oder wenn ich den nicht gehört hätte, wäre ich vielleicht nicht da und dahin gefahren oder wenn ich den Podcast damals nicht gehört hätte, dann hätte ich vielleicht gar keine Radreise gemacht oder wäre gar nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Also was hat der Podcast bei dir tatsächlich zum Positiven verändert oder vielleicht auch zum Negativen? Ich weiß es nicht genau. Hast du den Podcast gehört und hast gedacht, ich kaufe mir jetzt ein Auto? Dann sag uns das auch, aber dann musst du das auch noch erklären. Also eine kleine Sprachnachricht, das ist das, was wir uns von dir wünschen. Zum 100. Fahrrad immer ein Teil der Lösung Podcast wünschen wir uns von dir eine Sprachnachricht darüber, ob und was vielleicht der Podcast bei dir verändert hat.
Und du darfst dir auch was wünschen, denn zur Episode 100, da machen wir wieder eine Umfrage. Das heißt, du darfst mal überlegen, was fehlt dir in diesem Podcast, was wünschst du dir vielleicht für Themen oder was wolltest du schon immer mal wissen, was wir vielleicht noch nicht erzählt haben? Sag uns das, in den Shownotes findest du den Link dazu.
Ja, und in der Umfrage geht es natürlich auch darum, ist der Podcast dir zu lang oder ist er dir zu kurz oder möchtest du mehr Interviewpartner oder weniger? Also da kannst du wirklich alles ankreuzen und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, auf dein Feedback. Und als Belohnung für die ganze Geschichte gibt es natürlich zum 100. Podcast auch ein kleines Geschenk für alle, die uns eine Sprachnachricht geschickt haben und für alle, die an der Umfrage teilnehmen.